Herzlich willkommen bei Talk This Way, dem Podcast von Walk This Way. Heute ein ganz besonderer Gast, Drilon Management, Musikmanagement machst du. Und natürlich Patrick Tiede.
Hallo.
Der auch Musikmanagement gemacht hat und jetzt eben auch Walk This Way als Label leitet. Und wir starten immer mit Oder-Fragen, um unsere Gäste so ein bisschen kennenzulernen. Du siehst richtig begeistert aus, aber sind keine schlimmen Fragen.
Nein, easy auch. Das gut.
Einfach so schnell wie möglich antworten, ohne zu überlegen.
Ist das jetzt ein Battle oder wirst
du? Nein, du beantwortest die, eher nicht.
Ah, okay.
Benz oder Audi?
Ganz klar Benz.
Adidas oder Louis Vuitton?
Louis.
Ja, man sieht's jetzt.
Ich glaube, das sieht man ja auch.
Wir haben uns die Fragen gestern ausgedacht, das hätte man sich sparen können. Hertha oder Bayern?
Das ist so ein Hälfte-Hälfte-Ding. Bayern seit der Kindheit, übelster Bayern-Fan, so. Ich bin ein richtig kranker Bayern-Fan. Krass. Aber Hertha so ist wegen Berlin. Aber am Ende würde ich mich trotzdem für Bayern entscheiden.
Wow.
Ja.
Berlin oder Pristina?
Boah, sehr schwere Frage, Alter. Kosovo ist meine Heimat, so, da komme ich her, so, da sind so meine Wurzeln. Pristina ist aber gar nicht die Stadt, wo ich herkomme, deshalb eigentlich Berlin. Ich komme aus Prizren, nennt sich das. Und, Alter. Schwer, Alter. Aber ey, ich habe gar keinen Bezug zu Pristina, das ist eigentlich Berlin. Und in Berlin lebe ich so, weißt du? Ich bin in Pristina höchstens, wenn ich da irgendwas Geschäftliches tun habe, ansonsten bin ich da eigentlich nie.
Also, ja,
Berlin. Oder mal feiern dort, oder keine Ahnung, in Cafés oder so, da. Prizren ist so eher die Stadt, so eine Familienstadt. Ich glaube, wir haben da eine Shisha-Bar in der ganzen Stadt.
Krass.
Ja, also es ist komplett so Family-Stadt. Kannst schön essen gehen, aber mehr auch nicht, ne? Und Pristina ist so komplett Nachtsclub so und diese ganzen Sachen so. Ja, deshalb Berlin.
Die nächste Frage ist auch einfacher. Köfte oder Steak?
Köfte.
Podcast oder Hörbuch?
Podcast oder Hörbuch? Podcast.
Wow. Das hat aber ein bisschen gedauert. Ja. Was für Hörbücher ziehst du dir denn rein?
Na, gar nicht. Deshalb, eine Künstlerin, mit der ich zusammenarbeite, die hat halt ein Hörbuch gemacht.
Also das habe ich mir reingezogen.
Aber dann habe ich überlegt, so, ey, das war auch das einzige Hörbuch, was ich mir reingezogen habe. So. Deshalb Podcast. Podcast habe ich mir schon so den einen oder anderen Podcast reingezogen, ja.
Sehr gut. Ja, wäre jetzt auch blöd gewesen, hättest du Hörbuch gesagt.
Dann hätten wir ein Hörbuch gemacht.
Dann hätten wir ein Hörbuch produziert. Die Geschichte. Ja, wir starten auch einfach mal mit eurer Geschichte. So, woher kennt ihr euch denn überhaupt?
Woher kennen wir uns?
Wir kennen
uns durch das Label AKF, was damals von Patrick, das war ja Patrick sein Label. Genau, da haben wir damals unterschrieben gehabt mit Team Kuku, mit Khalil und Kapi. Khalil hat, glaube ich, gar nicht unterschrieben gehabt.
Nee, Kapi, ne? Da lag nur der Vertrag fertig da, aber
genau
kam es nicht mehr zu.
Es kam nicht mehr zu. Ja, wir waren junge Kerle aus Berlin. Wie alt waren wir damals? Wir waren 2015 war das schon so. Also, so haben wir angefangen. Waren nur die ersten Schritte und haben Mucke gemacht, ganz normal. Und haben dann ein Angebot bekommen von AKF, was halt bekannt war durch die 187 Straßenbande, die dort gesigned war. Und AK war noch gesigned, ne? War dann halt für uns auch interessant, ne? So wenn zum Beispiel so 187, die damals sehr, sehr krass noch gehypt, sind halt immer noch gehypt, aber damals waren die halt übergehypt so. Mhm. Und war für uns dann auch interessant, ey, warum gehen die dahin? Das heißt, das muss ja irgendwo eine gute Adresse sein. Und im Großen und Ganzen hat man es, glaube ich, danach auch nicht bereut. Und ja, so haben wir es kennengelernt.
Also du bist auf ihn zugegangen?
Ja, beziehungsweise das kam, soweit ich weiß, hatte uns Marina miteinander verbunden.
Marina Busunaschwili?
Genau, korrekt.
Promoterin.
Die Legende.
Genau, die Legende. Die hatte, glaube ich, uns verbunden und wir saßen dann in irgendeinem Restaurant, glaube ich, in Kreuzberg. Ich habe es nur noch bildlich vor Augen. Und da haben wir uns kennengelernt, da
war das
da
so?
Lange Quatsch.
Ja, meinst du den Köfteladen, wo wir da essen waren?
Ja.
Aber da war Marina nicht dabei. Wie heißt die nochmal dabei? Laura war es dabei.
Ja. Und dann, da haben wir uns kennengelernt und da weiß ich noch, was ich echt für putzige Fragen auch gestellt habe.
Putzig?
Ja, weil, ey, keine Ahnung, ich mag das immer ganz gerne, alles irgendwie zu wissen, jetzt nicht, weil ich so neugierig bin, sondern einfach Ehrlichkeit und vertrauensvoll irgendwie miteinander umzugehen, ne? Und dann habe ich aber auch so Fragen gestellt mit, okay, ihr macht ja jetzt Straßenrap, was ist denn wie euer Rücken und so eine Sache habe ich gefragt.
Echt?
So. Ja, das war niedlich und also von, ne, das ist eigentlich völliger Quatsch, so, weil ich immer wissen wollte, ne, auf was man sich einlässt.
Was haben wir geantwortet?
Ich glaube, ihr habt gesagt, macht dir keine Sorgen, wir brauchen sowas nicht oder irgendwie sowas habt ihr gesagt, so und
ja.
Genau, und dann hat es aber trotzdem noch ein bisschen gedauert tatsächlich, weil wir hatten hier und da gesprochen und dann, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich habe dann sogar gesagt, ey, aus Kapazitätsgründen, weil Drilon damals wollte, dass wir direkt Khalil und Kapi sein, beide, und dann meinte ich so, ey, wir kriegen beide nicht hin, so, also einfach von den Kapazitätsgründen, dann habe ich sogar abgelehnt, sogar erstmal. Und dann hatte Ramin euch nochmal, glaube ich, auch erzählt, dass
Chapter One Chef damals.
Genau, dass wir doch eine ganz gute Adresse sind. Und dann weiß ich noch, dann stand ich draußen im kleinen Vorgarten und dann hatte Trilon mich angerufen und meinte so, ey, komm, lass doch mal mit Kapi starten. So. Und dann so kam das dann.
Ja. Und dann haben wir dann so abgemacht, dass wir Khalil nächstes Jahr machen.
Genau.
Ja. Ey, für uns war das so, vor allem auch für mich, wir hatten vorher nie irgendwas mit Mucke zu tun, so klar hört man Musik, so wir sind groß geworden mit den Rap-Songs, die man so vorher kannte, muss man jetzt auch speziell keinen Namen nennen, aber ja, und dann ging das irgendwie so just for fun-mäßig erstmal los, so wie es glaube ich heutzutage irgendwie bei jedem zweiten so losgeht, mittlerweile kannst du ja sehen, wie viele Künstler oder wie viele Manager du auf der Straße findest, und so fing es an. Waren damals in Berlin sehr, sehr wenig, in Anführungszeichen, Künstler. Das war AK, das war Kapi, das war UFO. Und das war es eigentlich auch. Da kam, oder? Gab es da noch
irgendjemand? Luciano kam ein bisschen später.
Luciano kam erst ein Jahr später. Genau. Luciano kam ein Jahr später, der auch gut durch die Decke gegangen ist. Aber als wir angefangen haben, waren diese drei Künstler, die ich gerade genannt habe. Und mehr gab es da nicht. Und wenn du es vergleichst mit heute, so ist ja, guck mal, wie viele Künstler haben wir jetzt hier in Berlin nur?
Wahnsinn.
Locker dreistellig, ne?
Voll.
Also was heißt Künstler? Also Leute, die probieren, Musik irgendwie Fuß zu fassen.
Mhm.
Und deshalb war das für uns damals, würde ich mal sagen, ein bisschen einfacher als für die Leute, die es heute probieren.
Aber vielleicht nochmal dein Weg ins Management. Wie kam das überhaupt?
Ey, das war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich hatte damals mit Khalil zusammen angefangen gehabt, zwar 2011, vor ungefähr 10 Jahren, hatten wir mal so eine kleine Rap-Gruppe gehabt in Berlin hier. War aber komplett unprofessionell. Wir hatten damit halt wirklich nicht Erfolg oder so. Klar hatten wir irgendwie auf YouTube gute Klicks gehabt, so, weil klar, die Leute gucken sich das auch an. Aber wir haben jetzt keine Platten verkauft oder keine Boxen verkauft oder CDs verkauft. Damals gab es ja auch kein Streaming. Und
wie hieß die?
Die Gruppe?
Hm?
Scheiß drauf. Scheiß mal drauf, bevor Leute noch irgendwie dann so recherchieren und noch so Sachen finden. Ja, das hatten wir dann so gehabt. Das war so das erste, so, wo ich so Feeling für Musik hatte, so. Dann hat es auch erstmal nicht geklappt, haben wir dann so ein bisschen aufgegeben und dann kam halt dieses, Kapi-Ding dazu, so. Der war ja der beste Freund von meinem kleinen Bruder gewesen, so, glaube ich, gefühlt ein Leben lang, so, von der Kindheit. Und dann kam das eine zum anderen, er wollte unbedingt, dass ich sein Management mache, was ich erstmal so, wo ich meinte, so, ey, Bro, ich kann das gar nicht, so, worüber reden wir hier? Ich hab keinen Plan, ich kann dir nicht weiterhelfen. Und dann kam er so zu mir und meinte, hey, guck mal, ich hab so ein Vertragsangebot bekommen. Das war damals von irgendeinem Major-Label, frag mich nicht mehr, wie die hießen. Ja, und dann kam das eine zum anderen so.
Also da hat er dich quasi überredet, Manager zu werden?
Ja, wenn man das so sehen möchte, ja, kann man so sehen, ja. Ey, es war so ein gegenseitiges Ziehen so. Wir haben uns gegenseitig gezogen. So. Er hat Khalil gezogen, Khalil hat ihn gezogen, ich habe ihn gezogen, er hat mich gezogen. Wir haben so das Ding zusammen durchgezogen. Und wir waren kurz davor, so am Anfang, so zum Beispiel, du weißt ja, am Anfang ist immer ein bisschen schwieriger, wir sind auch sehr ungeduldige Menschen, kurz vorm Aufgeben, dann wieder probiert, nein, Bro, komm, wir ziehen wieder durch, komm, lass machen. So, gegenseitiges. Es war so ein starkes Dreierteam und haben uns gegenseitig unterstützt und der eine mit den Stärken, der andere mit den Stärken. Und ich würde sagen, dass ich wegen den beiden Jungs Management angefangen habe. Und ich würde auch sagen, dass die Jungs Rap gemacht haben, weil ich auch da war und die Struktur gezogen habe und die Fäden gezogen habe. Und ja, gemeinsam.
Und wie bist du dann ins Management reingekommen? Also wie hast du dir quasi erstmal deinen Plan aufgebaut?
Das war dann so, wir haben dann bei RKF unterschrieben gehabt. Ich komplett so mit null Wissen so ungefähr. Wenn du den Willen da hast, dann kannst du auch mit dem Auge halt viel, viel lernen. Und wenn du keinen Wille da hast, dann funktioniert das auch nicht. Und bei mir war der Wille da, so ich hatte voll Bock drauf, das kann er, glaube ich, auch bestätigen, oder?
Ey, ich finde das, also bevor du gleich noch, will da gar nicht dazwischen quatschen, ne? Aber das gefühlt, dass Drilon fast jeden Tag dann bei mir im Büro, gefühlt. Ne? Das war nicht so, aber ihr wart schon.
Und ich hatte so, glaube ich, so 500 Fragen so am Tag.
Genau,
so. Aber ey, Bro, wie ist das und wie ist das? Aber ey, ich wollte das unbedingt, weißt du?
Genau.
Ja, Patrick war mein Lehrer.
Und das hat man, also ich weiß gar nicht, ob so ist, ne? Also ich weiß, du hast das schon ein, zwei Mal auch so gesagt, oder fühle ich mich ja geehrt, weil ich glaube, dass Trilon mich auf gewissen Ebenen auch schon rechts mal kurz einen Blinker gesetzt hat und links überholt hat, so, also rein businessmäßig, ne, bei ein paar Sachen. Das ist schon so, aber das ist so, was da wirklich dazu kommt, war der Wille und an entscheidenden Punkten auch einfach zuhören tatsächlich. Jetzt gar nicht so, oh ja, Patrick erzählt, hat gar nichts mit mir zu tun. Ich glaube, du hast auch zugehört, wenn ganz andere Leute gequatscht haben, so, ne, und zwar einfach beobachtet und die richtigen Schlüsse daraus genommen. Und das, wie gesagt, gepaart mit dem richtigen Willen, hat Drillon aus meiner Sicht managementseitig zu einer wahnsinnigen Waffe gemacht. Also, wenn ich jetzt zumindest als Rapper irgendwie wäre, wäre das für mich einer der wahrscheinlich von zwei, drei Leuten, ne, wo ich unbedingt hinwollen würde, weil da einfach Know-how kommt, Smartness kommt und noch ein bisschen Straßenattitüde, sage ich jetzt mal so. Also ein bisschen das in Klammern gesetzt, so, ne? Aber das ist schon eine gute Kombo, so, wenn man Rap machen will, ne? Und das hat er ganz am Anfang, war da nicht ganz so viel Wissen, aber das hat er sich total aufgebaut dann.
Aber hast du es gemerkt beim ersten Meeting so, dass er noch nicht so viel Wissen hat als Management wie andere?
Ja, total, wobei man da sagen muss, dass in unserer Branche, das wirst du bestätigen können, im Hip-Hop-Genre unfassbar viele Menschen sind, die sich in Anführungsstrichen Manager schimpfen, aber ehrlich gesagt vom Business keine Ahnung haben. Die wissen nicht, wie man irgendwelche Produkte kalkuliert, wie man irgendeine Strategie fährt, Kampagne, also alles sozusagen, ne? Das ist ganz oft, ist glaube ich das Bild so, ich habe hier einen Rapper und jetzt mache ich Management, aber das ist es ja nicht. Also da gehört ja im Zweifel ein bisschen mehr dazu und auch eine Vision dazu und ich meine, weißt du, ganz viel Musikbusiness kannst du dann auch irgendwie lernen, das ist auch ein gewisses Handwerk, so, aber du brauchst auch viel Bauchgefühl, so. Drillon hat auf jeden Fall Bauchgefühl, glaube ich, ganz viel, so.
Sieht man, glaube ich, auch.
Was macht für dich gutes Management aus?
Gutes Management, was macht gutes Management aus? Wille definitiv. Muss irgendwie die Cleverness auch haben, so. Ich finde, das kannst du dir irgendwie nicht, so wenn du, ist einfach jetzt vielleicht dumm gesagt, aber wenn du so ein Dummkopf bist, dann kannst du es einfach nicht, kannst du dir nicht anlernen, so. Du musst schon irgendwie dieses Talent auch haben, so dass du, musst schon ein kleiner Dribbler sein, so. Wenn du kein Dribbler bist, dann kriegst du es, glaube ich, auch nicht hin. Oder?
Voll. Und selbst wenn man selber nicht dribbeln kann, musst du zumindest schlau genug sein, das ist ähnlich wie mit dem Produzieren sozusagen. Wenn du selber nicht Keyboard spielen kannst, musst du schlau genug sein, einen guten Keyboarder zu haben, der Keyboard spielen kannst. Same. Wenn du selber nicht dribbeln kannst, ey, dann hol dir jemanden dazu, der das mit dir an der Seite gut machen kann. So, ich glaube, auch das gehört auch dazu, einfach dein Netzwerk, ne, und die richtigen Leute zum richtigen Ort einfach zu kennen.
Das meine ich auch mit dribbeln, also Netzwerk, du musst die Leute warm halten, du musst die Leute an guten Positionen einsetzen, die wichtigen Leute ranholen. Das ist halt wichtig, sonst stehst du halt dumm da, ne?
Und wie hast du die Leute kennengelernt?
Ey, das passiert, glaube ich, in der Szene, glaube ich, irgendwie voll automatisch, ne? Wenn du halt oben mitspielen willst und oben mitspielen tust, so, dann lernst du die Leute automatisch einfach kennen. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie den Leuten hinterherrennen müsstest. Die Leute kriegen auch viel von dir mit, wenn du dann da oben mitspielst und... Das ist einfach, das passiert dann einfach von alleine. Dafür musst du nicht viel tun.
Und du sagst mehrmals, dass der Wille wichtig ist. Was war denn dein Ziel damals, als du angefangen hast? Wo wolltest du hin?
Nach ganz oben.
Also dein Ziel war, ich mach den erfolgreichsten Künstler Deutschlands.
Wir wollten erfolgreich werden, wollten damit Geld verdienen. Das haben wir geschafft. Es war so von Anfang an so, ey, wir wollen damit Geld verdienen. So, das soll unser Beruf werden. So, das war Ziel Nummer 1 und das haben wir geschafft. Ich glaube, das sieht man ja, ich glaube, Kapi ist ja eigentlich, glaube ich, recht erfolgreich geworden. Khalid auch und ich auch, deshalb ist alles gut.
Vielleicht auch noch mal näher begleitet, was waren denn Schritte? Also könnt ihr sagen, weil es ist ja wahrscheinlich nicht einfach Glück gewesen, wo habt ihr rückblickend auch vielleicht gemeinsam Entscheidungen getroffen, wo ihr sagt, ey, das war auf jeden Fall sehr richtig zu diesem Zeitpunkt und hat sehr zum Erfolg beigetragen?
Ey, ich glaube, das war damals schon so die Gesamtkombination von allen Acts, die einfach versammelt waren und das, ich glaube, dass ihr seid damals, glaube ich, auch nach Hamburg gefahren, ne, da Puff Puff 2 mit Jesus gemacht, so, ne?
Das war ja doch
ganz, Hamburg, ganz am Anfang, ne? Also das war dann auch so eine Symbiose von all den Künstlern, ne, von 187 AK Und davon hat Kapi mit profitiert und hat das aber ganz schnell, war der quasi da auf Augenhöhe. So, also es war jetzt gar nicht so, oh, kann ich da mitspielen, sondern der war einfach super schnell auf Augenhöhe, weil er natürlich selber auch ein charismatischer Typ ist und gut rappen kann. So, der eine prägnante Stimme, brauchen wir jetzt nicht über ihn als Rapper per se reden, weil wissen ja alle, also Erfolg gibt ihm auch recht. Und er hat einfach wahnsinnig erstmal als Musiker ne, Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, das haben alle Künstler untereinander schnell gemerkt. So. Und dann kam natürlich auch die glaube ich, ganz viel die Smartness von Drillon dazu. So, der das ja immer begleitet hat. Also du hast ja, ihr wart ja immer zu dritt unterwegs. So, ne? Ihr seid, da ist ja Kapi oder auch Khalil keiner irgendwo alleine hin. So, sondern ihr wart, das war ja ein absolutes Dreiergespann zu der Zeit. So, ne?
Das hat uns auch stark gemacht, finde ich.
Also habt ihr auch viel gemeinsam entschieden? War es dann schon so, dass ihr einfach viel geredet habt, auch über
Business? Wir haben nie irgendwas gehabt, wo irgendwie jemand, also wo ich jetzt alleine was entschieden habe oder wo er was alleine entschieden hat oder Khalil alleine entschieden hat. Wir haben immer uns abgesprochen, immer. Und wir haben, ach stimmt, wir hatten sogar noch eine Regel gehabt, wenn es 2-1 ist, dann machen wir das, was die zwei, also was die zwei gesagt haben. Weil wir hatten halt so immer eine Meinung gehabt, also wir konnten nicht sagen, so, okay, wir stehen jetzt in der Mitte und wir haben jetzt 2-2, sondern wir hatten immer 2-1. Und es gab sogar 1-2 Mal, glaube ich, wo wir wirklich dann so 2-1 standen. Oftmals war es dann so 3-0 der Meinungen. Aber dann haben wir auch das durchgezogen und haben gesagt, dann, okay, wir vertrauen auf die zwei Meinungen und haben es dann so, dann auch so durchgezogen.
Was waren dann zum Beispiel so schwierige Entscheidungen?
Zum Beispiel der AKF-Deal. Ja. Lass mich nicht lügen, ich glaube, es war sogar so ein 2-1-Ding.
Ja?
Ja, wenn ich jetzt so richtig überlege, ich glaube, es war so ein 2-1-Ding so. Ja. Vor allem, ach, ist ja auch egal. Aber es war so ein 2-1-Ding. Ja.
Weil die Frage war, ob man lieber zum Major geht?
Nee, gar nicht. Es war gar nicht, es stand gar nicht in Option damals, dass wir zum Major gehen. Das war entweder eigenes Label mit einem unerfahrenen Manager oder wir gehen zu Profis, die das irgendwie schon seit ein paar Jahren machen. Und dann haben wir uns für die sichere Sache entschieden. Und ja.
Aber da muss ich auch sagen, ganz unabhängig davon, dass ich da jetzt beteiligt war sozusagen, ne, ich kann das eigentlich auch nur jedem Künstler empfehlen, weil du unterschreibst ja im besten Fall, also sorg einfach dafür, dass du nicht für dein Leben lang irgendwie unterschreibst und wenn du, weißt du, 1, 2, 3 Alben in der heutigen Zeit ist so nichts, ne, das ist so schnell vorbei, wissen wir alle und
wir haben ja diese 3 Alben in 1,5 Jahren gemacht.
Voll, so. Ja. Und das ist so, ne, und dann hat nämlich alle die Möglichkeit, wenn sie beim vernünftigen Menschen sind sozusagen, auch über die Schulter zu gucken, zu lernen und zu machen und zu tun. Und ich sag ja ganz oft so irgendwie, der Dumme lernt aus eigenen Fehlern, der Kluge aus den Fehlern von anderen. So, weißt du, und warum sollst du denn, wenn du selber eigentlich keine Ahnung hast, ein Label machen, machst jeden Fehler mit, so, dann, ey, guck doch anderen Leuten rauf, so, ne, als wir damals weit vor AKF und weit davor selber irgendwie noch mit meiner eigenen Band damals irgendwie Label gemacht, ey, jeden Fehler mitgenommen. GEMA nicht bezahlt, GEMA dies, also wirklich jeden Fehler mitgenommen. Und nur dadurch wusste man das aber besser. So, weißt du, und das kann man ja alles vermeiden, indem man mal einen Zwischenschritt kurz einlegt. So, und das wird niemanden in aller Regel, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in aller Regel wird das niemanden wehtun. Also das ist, glaube ich, auch das, wenn Drillon sagt, im Großen und Ganzen war das auch gut so. Ne, das gab natürlich Reibungspunkte, logischerweise. So, immer wieder. Und das war auch klar, gerade als wir zwischendurch ja dann auch einen Bruch hatten, auch zwischen uns beiden, sozusagen. Das war mit Sicherheit auch emotional nicht einfach. Weil ich glaube, wir mögen, mochten und schätzten uns schon immer sehr. Ne? Und dann ging aber für Kapi und für Team Kuku der Weg weiter. So, im Nachgang sehe ich das auch total entspannt. Also, gerade mit so einem Abstand sozusagen. Der Weg war logisch, dass sie das alleine machen mussten. Sozusagen. Und dass der Weg an dem Punkt auch zu Ende war. In unserer gemeinsamen Geschichte, so, ne? Und, aber der Zwischenschritt hat den, glaube ich, trotzdem gut getan, weil sie danach eben wussten, ey, unser eigenes Label mit dem eigenen Vertriebsstil können sie halt vernünftig leiten, weil sie halt möglicherweise, wir haben ja auch nicht alles richtig gemacht, ne? Also, dann kann man ja auch daraus besser lernen, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Also, so ein Zwischenschritt, glaube ich, tut Künstlern und Managements nicht weh.
Und Bruch war dann einfach, weil Vertrag ausgelaufen ist?
Ja, wir haben das beendet, einvernehmlich, sage ich so.
Also es hätte noch weitergehen sollen, aber ja, seid euch...
Eigentlich schon, ja.
Habt euch in die Haare gekriegt?
Nicht in die Haare gekriegt, aber das war dann einfach irgendwie für den einen oder anderen einfach so der Punkt, wo er gesagt hat so, okay, ich möchte jetzt...
Weiterziehen.
Und was war das dann für eine Veränderung, auch für dich?
Gar keine, um ehrlich zu sein, weil ich dann irgendwie 2 Jahre, glaube ich, Erfahrung hatte und dann eigentlich auch schon so fit genug war, uns auch alleine durchzuziehen. Und hat man ja auch danach gesehen, also es lief sogar genauso gut oder sogar noch besser sogar, aber es hat aber jetzt dann nichts mit AKF zu tun gehabt, dass es besser lief, sondern dass einfach der Künstler oder das Label noch gehypter war. Und aber ey, das lag auch bestimmt daran in der Vorarbeit, die wir mit AKF zusammen gemacht haben.
Definitiv. Es ist ja auch tatsächlich da einfach ein Aufbau, ne?
Sieht man definitiv, ja, ach klar, ey, wie viel Geld Patrick da auch in Marketing reingesteckt hat und so, weißt du, deshalb darf man auch nicht vergessen. Wir hatten damals, das vergesse ich bis heute nicht, der Tupac-Film war das, ne? Mhm. Da hatten wir so eine Werbung gehabt vom Tupac-Film, so im Kino. So jeder zweite Jugendliche aus Berlin ist, glaube ich, ins Kino gegangen, hat sich diesen Film angeguckt. Und da war unser Teaser vom Album. Das war, glaube ich, zum Kapi-Album, ne? Mhm. Das war zum Kapi-Album, so der Teaser, so wer damit, kennst ja, beim Kino ist ja vorher mal die Werbung. Und da war der Album-Teaser drauf. Und so Sachen halt, ne? So eine Moves. Sowas machen halt ein Künstler groß. Vor allem, wenn du halt noch Newcomer bist und noch auf dem Weg nach oben bist.
Hab ich schon wieder vergessen, das ist krass.
Ich vergesse sowas nicht, Digga.
Stimmt, ich habe andere Sachen.
Ey, aber nicht nur sowas, wo auch Plakatierung und so, viel Geld in Plakatierung reingesteckt wurde und so. Ich mache jetzt heutzutage immer noch Plakatierungen, zum Beispiel bei der Künstlerin von mir, mit der ich arbeite. Ich sag dir ehrlich, wir haben uns beide damit so abgefunden, so das bringt irgendwie fast gar nichts so, weil sie einfach enorm groß ist. Und wir merken irgendwie jetzt nicht, dass wir irgendwie mehr CDs dadurch verkaufen oder so. Aber wenn du wirklich so einen Newcomer hast und der wirklich, keine Ahnung, 50.000 Follower auf Instagram hat und komplett der Newcomer ist, dann bringt das schon was. Weil dann laufen so Leute an diesem Plakat vorbei und denken sich so, ey krass, wer ist das? So, dass er hier hängt, so, weißt du? Und
bei Größeren ist dann eher so ein Prestige-Ding, ne?
Ja, auch, also wir machen das auch immer einfach nur, damit wir einfach da sind und die Leute das einfach sehen, wir sind da. So.
Wer ist die Künstlerin?
Katja Krassewitz.
Also. Ja, du hast ja gerade schon gemeint, bei der Kinowerbung, was ich, glaube ich, noch nie gesehen habe, dass irgendwie Musik im Kino beworben wurde, halt ganz oft Zigarettenwerbung oder natürlich Filmwerbung. Aber du hast auch an andere Marketing-Moves gedacht oder was ist dir eingefallen?
Nee, ach gar nicht. Ich habe einfach das, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie schnelllebig unsere Zeit ist und ich glaube, unsere Branche ist auch so extrem schnelllebig, dass ich das einfach wieder vergessen habe. Ich glaube, manche Sachen vergisst man dann auch einfach, weil das ist die ganze, du hast ja nie Zeit, also auch mal menschlich gesehen, weiß nicht, wie es dir geht, so, aber dieses Innehalten und mal durchatmen und richtig Revue passieren lassen, habe ich so gut wie selten oder nie, weil man die ganze Zeit immer nur nach vorne fokussiert ist und die ganze Zeit immer nur macht und macht und macht. So, ne? Und dadurch habe ich es einfach vergessen, so. Aber, ne?
Ja, also man lebt auf jeden Fall schnell. Vor allem in der Szene. Und, selbst wenn du mal mit einer Single irgendwie erst auf 1 gehst oder so, darüber redet in einer Woche keiner mehr. Es ist einfach so und das ist schade, weil irgendwie das irgendwie eigentlich schon sehr große Erfolge sind, aber 2020 ist auf jeden Fall das Ding noch schneller geworden und finde ich irgendwie schade, aber kann man nicht ändern, ist einfach so.
Aber glaubst du, dass die Musik an Wert verloren hat, beziehungsweise dass das immer mehr Fast Food ist eigentlich?
Klar. Bro, guck mal, allein dieses, guck dir einfach am Donnerstag um 0 Uhr bei deinem Update die Liste an, die sie posten. Da musst du mittlerweile 5-mal runterscrollen.
So. Stimmt, ja.
Ist doch geisteskrank. So, das ist. Aber ist okay, die Leute wollen halt probieren, verstehe ich auch. Ne? So die sehen so, ey, Leute sind damit erfolgreich geworden, die wollen probieren. So probier so, weißt du, ich finde es immer sehr sehr gefährlich, weil da gibt es halt wirklich dann immer 1, 2, 3 Leute im Hintergrund, die dann auch ihre Privatkohle dann so investieren und in den Künstler glauben. Ich finde, die sollten sich schon so eine Summe setzen, wo sie sagen so, okay, ey, pass auf, die Summe, so, die investiere ich. Aber nicht, dass die komplett ihr Leben damit verlieren, so, weißt du,
es. Das Problem ist natürlich, wenn du Geld investierst, solltest du auch wissen, wie viel kann ich wieder rausbekommen, ne? Safe. Also, das ist natürlich oft so, ich glaube, manchmal, als mein Eindruck, die Leute haben auch sonst was für einen Eindruck, was hier für Summen umgesetzt werden. Also, ich will das gar nicht kleinreden, weil das kann, wenn ein Künstler erfolgreich ist, dann ist das auch richtig Kohle, die man, ne, die alle Beteiligten damit irgendwie verdienen können. Aber die Regel ist eher, dass du auch oft Geld reinsteckst und nicht ganz so viel wieder rauskriegst, falls du überhaupt was rauskriegst. So. Und das vergessen manche Leute irgendwie, ne? Die investieren dann, was weiß ich, 20, 30, 50, 100.000 Euro. Aber um 100.000 Euro wieder rauszubekommen, ey, brauchst du auch irgendwie, weiß ich nicht, 30 Millionen Streams. Jetzt kannst du ja mal gucken bei Spotify, wie viele Künstler machen wirklich 30 Millionen Streams.
Erstens das und dann kommt noch dazu, zum Beispiel ich hab zum Beispiel übertrieben viele Kumpels hier aus Kreuzberg, Neukölln, die dann so jetzt alle irgendwie in der Musikszene Fuß fassen wollen. So, dann kommen die zu mir und erzählen mir so, Bro, ich habe jetzt vor, 100.000 Euro in den Künstler zu investieren. Und ja, aber das geht schon, 30 Millionen Streams, das schaffen wir schon und so. Ich sage, ja, okay, krass und so, aber vergiss nicht, am Ende des Tages kommt noch das Finanzamt, was irgendwie alle vergessen und so, und ja, rasieren stimmt, die einfach mal. Stimmt. Das vergessen einfach alle so. Da kommt das Finanzamt und rasiert dem einfach die Hälfte fast weg, ne? Das ist ja nicht, so ist das vergessen halt und dann so Straßenjungs, die aus Kreuzberg, Neukölln kommen oder Wedding oder wo auch immer, die kennen das nicht, dass das Finanzamt kommt. Das kannte ich auch damals nicht. Ich dachte so, ey, das Geld, was wir verdienen, so ist unser Geld, wir müssen höchstens die Umsatzsteuer abdrücken, diese 19%. Nein, aber es gibt noch eine Einkommensteuer. Und ja, du musst den Künstler auch gesetzlich oder privat versichern. Also das kostet dich auch im Monat. So gesetzlich bist du ja, wenn du Höchstsatz bist, sind sie auch fast 1.000 Euro.
800 Euro oder so, ja.
Irgendwie so. Ja, also das sind schon Kosten, die du auf jeden Fall auf der Uhr haben musst. Und ja.
Und um den Finanzkram hast du dich dann auch gekümmert, klar, oder hast du das abgegeben?
Nee, mach ich alles.
Immer noch auch?
Immer noch.
Klar. Ach krass, das ist ja, glaube ich, der weniger spaßige Teil am Job, oder wie siehst du das?
Ja, das gehört dazu. So, wenn du so du willst auch Geld verdienen und im Endeffekt musst du auch, du lebst in Deutschland und ich glaube, ich kenne kein Land, wo mehr Papier irgendwie angewendet wird als in Deutschland. Und das ist so, wenn du hier leben willst und das, du musst auch dem System folgen irgendwie.
Klar, aber ich sag mal, das könntest du ja auch an einen Steuerberater abgeben und sagen, ey.
Ach so, ja klar, habe ich einen Steuerberater, klar, natürlich, der macht ja auch viel und
ich meine jetzt nicht, ob du Steuern zahlst, das war jetzt nicht die Frage, sondern ob du dich selbst bei jedem Künstler auch darum kümmerst, den Papierkram zu machen.
Ja.
Ah, das schon.
Klar.
Okay.
Aber ich habe trotzdem einen Steuerberater, der mir auch dann die Buchhaltung abnimmt zum Beispiel. Aber trotzdem geht es erstmal über meine Hände und dann geht es weiter zum Steuerberater.
Ich wollte gerade sagen, selbst die Buchhaltung musst du ja vorbereiten.
Ja,
also wie soll der an die ganzen Sachen und Daten kommen? Ne?
Klar.
Und was macht dir am meisten Spaß am Management?
Was macht mir am meisten Spaß? Gute Frage. Wäre jetzt ein bisschen so eine arrogante Antwort. Rechnung stellen, aber nee, Spaß.
Ich wollte auch gerade sagen, Geld verdienen.
Nee, ach, was macht mir Spaß? Ey, mir macht am meisten Spaß, finde ich, einen Künstler aufzubauen. Wirklich von 0 auf 100 einen Künstler aufzubauen. Das, finde ich, macht am meisten Spaß. Weil wenn es vor allem erfolgreich wird, dann macht das wirklich richtig Bock. Und dann fühlst du dich auch irgendwie, also, da gibst du dir selber so die Props und sagst so, ey, krass, du hast was geschafft. So. Und das ist so das Geilste so an der Arbeit, finde ich. Und was gibt's noch? Was? Ey, wenn du Erfolg hast. So, das erfolgreich sein ist einfach geil. So, das ist einfach, das macht Spaß. Und deshalb verstehe ich auch, wenn Leute irgendwie Erfolg so nachstreben und einfach erfolgreich werden wollen, aber dafür musst du auch erstmal was tun.
Aber managst du gerade aufstrebende KünstlerInnen?
Ja, klar.
Kannst du da wen nennen? Also bis jetzt sind es ja vor allem die großen Namen, die man kennt.
Ja, also zum Beispiel habe ich jetzt mit Mer zusammen, mit dem habe ich auch ein Label, da haben wir zum Beispiel den Künstler Z gesigned, den kennt man vom Rapper Mittwoch damals. Über Talent, so überstarker Junge, überguter Junge, über krasser Musiker. So, da haben wir jetzt letztes Jahr 2 Singles von ihm rausgehauen, beide erfolgreich gewesen, beide gut gewesen. So, aber sein Weg geht auf jeden Fall noch weiter und das wird sich 2021 definitiv noch zeigen und ja. Das ist zum Beispiel so ein Künstler, wo ich festen Überzeugung bin, so, der wird oben mitspielen.
Wonach wählst du dann die Leute aus, mit denen du zusammenarbeitest?
Du musst schon das gewisse Etwas haben.
Also auch Bauchgefühl?
Nee, also der muss schon irgendwie anders sein als die anderen. Und wenn er es nicht ist, dann hat es auch keinen Sinn. Also ich hatte auch Künstler gehabt, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, so, ey, okay, der ist es, so, das ist der nächste Superstar irgendwie vielleicht. Ging auch komplett nach hinten los. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie alles, was ich angefasst habe, irgendwie komplett nach vorne losging. Also es gab auch, ich glaube, 2 Jungs, mit denen ich probiert habe, wo es nicht funktioniert hat. Wo ich auch übertrieben, bei dem einen war ich noch übertrieben traurig darüber, weil ich komplett der festen Überzeugung war, der ist krass so, der wird's machen. Aber ey, dann trotz alledem auch mit allen Kontakten und so, wenn er die Leute am Ende nicht anspricht, dann kannst du so ein guter Manager sein und so viel auch machen so. Am Ende kommt es schon auch auf den Musiker an. Ne?
Ey, die Musik ist es immer sozusagen. Ich erlebe oft, das wird dir, glaube ich, ähnlich gehen, dass manche Leute denken, dass ich so einen roten Knopf habe. Da drücke ich drauf und dann wird jemand zum Superstar. Und genauso habe ich aber einen blauen Knopf, da kann ich eine Karriere kaputt machen. Das ist Bullshit. Das ist alles harte Arbeit. Das ist extremst harte, akribische Arbeit. Und so wie Drillon schon sagt, so, egal wie gut du drumherum mit Netzwerk, Marketingkampagnen alles irgendwie hinstellst, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, sozusagen. So, ne? Und wenn die Musik nicht beim Endkonsumenten connected, so, dann kannst du auch machen, was du willst. Ja. So.
Ich sehe das immer so, es ist ein Strang und an dem Strang müssen einfach alle mitziehen.
Voll.
Und das reicht nicht, wenn der Manager irgendwie die ganze Zeit zieht und der Künstler irgendwie bis 18 Uhr schläft. So, das reicht nicht. So, der Künstler muss genauso seine Zeit im Studio verwenden und versuchen irgendwie geile Dinger zu brettern und damit können wir arbeiten. So, anders geht's nicht. Genauso sehe ich es aber auch andersrum. Ein guter Künstler mit einem schwachen Management, kann ich dir wirklich, glaube ich, 20 Namen hier aufzählen, wo die Karriere einfach nach hinten losgegangen ist. Gibt's echt so viele wirklich, die mal wirklich Superstars waren und über Streams hatten und über erfolgreich waren. Heute juckt sich keiner für die. Und da bin ich zu der festen Überzeugung, liegt am Management. 100%.
Wie sehr bist du an Musik beteiligt?
Mit der Meinung meinst du jetzt?
Genau, also weil du bist ja auch teilweise auch bei Kapi als Executive Producer aufgeführt. Das heißt, da hast du dann irgendwie schon auch dein Selbst dazu
gegeben? Ja, jetzt abgesehen von Kapi, also jetzt allgemein, bei mir ist es immer so, ich bin schon sehr nah am Künstler dran, so, das definitiv. Aber das ist auch von den Künstlern so erwünscht. Also deshalb, wie gesagt, das ist ein Strang, den man gemeinsam zieht. Und dann holen sich die Künstler auch Meinungen. Und wenn, wie viele Singles ich hatte mit Künstlern, wo der Künstler gesagt hat, geiler Song. Und ich meinte, Bro, meinst du, ich finde den nicht so geil? Und dann haben wir den vielleicht zum Beispiel nicht rausgehauen. Aber genauso auch andersrum so, Songs, wo ich gesagt habe, lass raus, und der Künstler nicht überzeugt war, haben wir auch nicht rausgehauen. So, dann, weißt du, so, das ist immer so ein, ist immer so nach, so wie das, so wie das Bauchgefühl vom Künstler, also wie vom Management. Das ist Feeling-Sache, ne, so wie man sich fühlt halt.
Aber du bist viel auch im Studio mit drin,
oder? Ja, safe. Also, das wollen die auch alle und, ja.
Aber dann sagst du auch so sehr feine Sachen wie, hier die Snare vielleicht noch ein bisschen früher oder da noch ein bisschen.
Ja, so ins Detail gehe ich jetzt auch nicht rein, aber am Ende schon, also wir bewerten eigentlich mal eher das Endprodukt an, ja. Ich muss jetzt nicht sagen, so mach jetzt deine Stimme da höher, da tiefer, das muss schon der Künstler selber wissen. Aber wir hören uns am Ende die Songs an und dann sagen wir, das sehen wir als Single oder sehe ich als Single, was siehst du als Single? So, dann tauschen wir uns einfach aus.
Aber hast du selbst auch Musik gemacht oder hattest du mit Musik gar nichts zu tun früher?
Musikmanagement, rein Musikmanagement. Ich war noch nie Künstler oder so, falls du das fragst.
Okay, aber das hätte ich auch nicht gereizt.
Nee, war nie für mich. Ich war immer der Geschäftsmann, der immer die Fäden im Hintergrund zieht und das ist meine Stärke. Und ich finde, man sollte nur das machen, wo man stark ist. Und
aber ist da der Reiz dann für dich eher im Erfolg, sag ich mal, wirklich im Verkaufen oder geht's dir auch viel um Musik?
Schon um Musik. Klar, Erfolg und Erfolg macht Spaß und Geld verdienen macht Spaß. Aber ich bin schon ein richtiger Musikfan, würde ich sagen. Vor allem Rap-Fan, Deutsch-Rap-Fan vor allem. Also ich liebe Deutsch-Rap so. Ich ziehe mir jeden Freitag, glaube ich, wenn ich die Zeit habe, und wenn ich die Zeit nicht habe, ziehe ich mir dann spätestens am Wochenende fast alle Releases rein.
Ach krass. Ja. Ja, kann man auch denken, dass es einfach zu viel ist. Dass du auch
klar, also jetzt mit vor allem
Kontrast brauchst.
Schöne Grüße auch an die Bros von Dein Update. So, also diese Liste gibt's ja wegen mir. So, ich habe das mal irgendwann so eingefügt und meinte so, Bro, mach doch mal eine Liste, dass wir mal so Übersicht haben, wer alles so
will. Ach, ehrlich?
Ja, das war so meine Idee. Da meinte, geile Idee, machen wir. So, die Liste gibt's jetzt so jeden Donnerstag und das ist so. Das ist meine Liste, so. Die muss mir doch reinziehen. Ja. Und ich habe das so voll vermisst. Manchmal sind so früher war ich finde Dein Update ist für mich so eine Plattform geworden, so das ist für mich so so die Zeitung von Rap.
Hm.
So, das ist die Bild, sagen wir mal, die Bild von Rap so. So, jetzt nichts gegen die anderen, so die sind klar immer noch bestimmt cool und relevant und was auch immer. Aber Dein Update ist für mich der Shit, so, weil die einfach gehustelt haben, Gas gegeben haben, die haben sich die haben es uns so einfach gemacht, die haben erstmal eine Seite gehabt, sind immer on point, so, sind immer aktiv und berichten über jegliches und, Digga, wenn du was wissen willst, dann lad dir die Dein Update runter.
Und da muss man zum Beispiel sagen, da war Drillon, das weiß ich noch, unfassbar visionär, ich weiß gar nicht, ob du es noch weißt, aber bei dem einen Kapi-Album, bei dem letzten, was wir zusammen gemacht hatten, da hast du nämlich Dein Update ins Boot geholt und hattest mit denen einen Koop oder was auch immer. Ihr hattet auf jeden Fall was gemacht. So, du hast das sehr früh gesehen, sozusagen.
Ja, aber weißt du warum, Bro? Weil die Jungs hustlen. Die sind am Machen. Das ist auch so ein Team aus sechs, sieben Jungs aus, ist ja auch egal, woher die kommen, muss man jetzt auch nicht sagen. Sind sechs, sieben Jungs und die ziehen durch. So, die geben Gas, so alle. So, die sind einfach am Hustlen. So, die haben jetzt mittlerweile Fußball-Update, Corona-Update, Promi-Update. So, und die sind am Machen. so die Jungs sind, und das, ich habe mich dann so, ich habe dann gesehen, so, ey, da sind so ein paar Jungs so, die machen zwar ein anderes Business, klar, gleiche Szene, aber irgendwie machen die was anderes, aber die hustlen und ziehen durch. Mhm. Und das habe ich gefeiert und ich wusste, deren Fleiß und deren Kampf, nach was die jeden Tag machen, wird irgendwann belohnt und sind heute nicht umsonst die Nummer eins.
Vielleicht nochmal auf die Geschichte. Es ging dann ja irgendwann mit Kapi auseinander.
Ja.
Wie kam das?
Meinst du jetzt mit Patrick oder mit mir?
Ja. Bei euch beiden, das war ja schon vorher quasi mit AKF-Trennung und ihr seid dann weitergezogen.
Soll ich das erzählen?
Oder? Wie du magst, wie du selber einschätzt.
Ja, also wenn du willst, erzähl du deine Sache, ich kann meine erzählen, wie auch immer.
Wie du magst.
Also bei Patrick war das so, wir hatten halt Bandübernahme-Deal gehabt, so damals bei Patrick. Und wie halt junge Burschen halt über so Sachen, wenn Bandübernahme, musst du dir vorstellen, sieht zwar auf dem Vertrag ein bisschen schwach aus, so sind sehr geringe Prozente, so in Anführungszeichen, aber du trägst halt die Kosten nicht. Und wenn du halt die Kosten nicht vorher kennst, denkst du halt so, warum habe ich jetzt einen Bandübernahmevertrag von über, keine Ahnung, kann ich die Prozente sagen? Ja, 25% Beispiel. Aber ey, diese 25% sind eigentlich gar nicht 25%. Du hast da keine Kosten mehr auf der Uhr. Du musst halt nur noch dein Band abgeben. Das sind die Beats und die Studiokosten. Das sind keine Kosten. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Klar, mittlerweile sind die Produzenten irgendwie sehr teuer geworden. Aber selbst da kriegst du es gut gedribbelt. Aber die großen Kosten, die Videokosten, Promokosten, die hast du halt nicht auf der Uhr. Das trägt dann halt das Label. Und damals war für uns so, ey, wir haben, keine Ahnung, was hatten wir, 30% Bandübernahme gehabt. Kam uns halt wenig vor. Und wir haben dann mitbekommen, so, ey, du kannst einen Vertriebsvertrag für 80% bekommen, so, weißt du, da 85%. Aber dann haben wir auch gesehen, Alter, ey, diese 85% sind am Ende keine 85%, sondern du hast am Ende das, das und das und das zu bezahlen. Und ja, das war der Weg damals, warum wir uns eigentlich von AKF getrennt haben, weil wir halt dachten, ey, wir können mehr verdienen. Hm. Das war einfach, da muss man einfach ehrlich sein, man wollte einfach mehr Geld verdienen und uns kam das Geld viel zu wenig vor und ja, deshalb sind wir danach zum Major gegangen, haben ein eigenes Label gegründet. Und sind am Ende, ja, weil wir einen besseren Deal haben wollten.
Aber hättest du da nicht intervenieren können und sagen so, ey, guck doch mal, das ist so und so? Oder ja, hast du dann auch
haben
gesagt?
Haben wir ja auch ein Stück weit. Aber ey, Drillon sagt ein ganz richtiges und wichtiges Ding. Junge Burschen. So. Und das ist ohne Wertung. Wenn du jung bist, dann können auch, wissen wir doch selber, wenn du, also Kapi war älter, ne? Oder die Jungs waren älter. Aber wir wissen doch alle, wenn man 13, 14, 15, 16 ist, dann kommt irgendein 30- oder 35-Jähriger oder der Vater, man will seine eigenen Erfahrungen machen. Da kann doch der Ältere erzählen, was er will. So, das muss man auch erstmal begreifen, das muss ich auch erstmal begreifen, ne? Weil ich wusste, dass ich es immer nur gut meinte. Aber das ist, ich hätte sonst wer sein können, sonst wie alt sein können, das wäre scheißegal gewesen. So, die Jungs wollten damit den Kopf durch den Wand und das ist auch okay so, weil das einfach in der Natur der Sache liegt. So, und dieser Kopf durch die Wand, das ist gar nicht negativ, weil genau dieser Wille und dieser Ehrgeiz hat dafür gesorgt, dass alle in ihren Bereichen, egal ob es Khalil ist, ob es Drillon ist, ob es Kapi ist, in ihren Bereichen absolut zu den Top-Jungs zählen, so, ne? Also Khalil beim wirklichen Straßenrap, so, Management bei Drillon und Kapi, ne, auch beim Rap und so weiter und so fort. Und, das ist dann auch okay und natürlich kann man irgendwie intervenieren und wir haben auch gesprochen, rechts und links, natürlich, aber ey, wenn da auch natürlich beim jungen Menschen oder grundsätzlich bei jemandem mit so einer Willensstärke, das so im Kopf verankert ist, ey, hätte ich mich auch nackig ausziehen können, Handstand machen können, das wäre egal gewesen, glaube ich.
Hätte ihn wahrscheinlich auch nicht überzeugt.
Nee.
Nee, das hätte man nicht durchbekommen. Lag aber einfach, würde ich sagen, am Alter und an der Unerfahrenheit. Weil wir halt wirklich diese ganzen Sachen nicht auf der Uhr hatten. Aber ja, am Ende des Tages hatten trotzdem eine schöne Zeit miteinander. So, weißt du, war trotzdem alles gut und ja.
Sind war, dann war das ein Fehler oder nicht, da zu gehen?
Finanziell oder?
Nee, allgemein, nein, würdest du
es... War kein Fehler.
Nee, es war kein Fehler. Ich kann dir aber auch sagen, warum es kein Fehler war. Es wäre ein Fehler gewesen, wenn die Arbeit nach hinten gegangen losgegangen wäre. Aber wir wurden ja irgendwie viermal so erfolgreich, weißt du, und dann guckst du halt nicht mehr nach hinten, was da war, weißt du, du bist halt irgendwie viermal so erfolgreich und auf einmal siehst du, du kriegst irgendwie auch alleine hin und hast dann auf einmal eine Vertriebsabrechnung jeden Monat, wo du einfach irgendwie, keine Ahnung, 80% monatlich ausgezahlt bekommst oder 85%. Und das sind dann schon andere Zahlen, von denen wir reden.
Ja, total.
Aber es ist dann schon auch ein
Aber ey, das liegt aber auch daran, weil dann auch weniger, guck mal, wenn wir zum Beispiel, wir sitzen jetzt zu dritt jetzt hier und Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, jetzt hier einen Pott haben, den wir jetzt irgendwie zu dritt teilen müssen, klar ist ja am Ende, kriege ich weniger, als wenn ich den jetzt irgendwie nur mit dir alleine teilen muss, weißt du? Und waren am Ende zu viele, so, weißt du? Da war das Label, da war der Vertrieb, da waren wir, weißt du? Dann kommt das Finanzamt am Ende noch.
Das heißt, die hätte man ausschalten
müssen. Wenn man das Finanzamt ausschalten könnte, dann wären wir alle happy gewesen. Aber ey, und dann haben wir einfach für uns entschieden, so ey, wir verkleinern das Team jetzt, wir gehen zu dritt zu einem Major, unterschreiben unser Vertriebsdeal, ja. Und wir sind so, wir haben dann keinen mehr über uns, weißt du? Mhm. Und das haben wir dann gemacht und ja.
Also vielleicht nochmal auf den Deal auch eingehend, falls Leute jetzt nicht so firm sind mit den Begriffen. Vertriebsdeal heißt halt im Prinzip, ihr habt abgegeben, dass die Mucke überall landet und wahrscheinlich auch, dass die Promoter, also sag mal, auf bei Spotify landet.
Vertriebsdeal kann ich dir schnell erklären. Vertriebsdeal ist, ein Vertriebsvertrag bedeutet, ist eigentlich, finde ich, nichts weiter, außer den Song an dem Major abzuschicken und die stellen den eigentlich online. Mehr ist da eigentlich nicht, da kommt nicht mehr viel rum. Klar, probieren den noch ein bisschen Playlisten klar zu machen und links und rechts vielleicht mal so einen Promo-Move klar zu machen, aber mehr ist da nicht. Das muss schon mal vom Label kommen.
Okay, also das heißt.
Oder würdest du es anders sagen?
Werbung etc. habt ihr dann komplett selbst genommen, da war jetzt gar kein
Klar, Major. Nee, bei Vertriebsdeal, du kriegst dann auch vom Major so eine Ansage mal auch so, ey, ihr habt einen Vertriebsvertrag. So, mehr kriegt ihr von uns nicht. Mhm. So klar, zum Beispiel, ich bin jetzt mit zwei Künstlern von mir bei Warner, da muss ich echt Props geben so an die Vertriebsabteilung, die machen echt einen super Job so. Die arbeiten über ihre, ich finde, die arbeiten über dem Maß, was die eigentlich machen müssen, sind die drüber und kommen mal mit Ideen und kommen mal mit das und kommen mal mit Moves. So, das kenne ich eigentlich vom Major auch gar nicht anders so. Genau. Aber Vertriebsdeal ist eigentlich nichts weiter, außer Song abschicken, Cover abschicken, online stellen, Playlisten klar machen. Das war's. Und der gewisse Vorschuss, ne, von denen du noch bekommst, der ist ja auch da. Und bei Bandübernahme ist ja komplett was anderes. Bandübernahme ist ja, du bist der Künstler, du musst ins Studio, machst die Musik fertig und das Rest macht das Label für dich, wo du gesigned bist. Alles, Videoplanung, Moves, Pro-Moves,
Strategie. Ist es dir wichtig, möglichst viel auch zu behalten, Masterrechte etc.?
Definitiv, ja klar, das hast du dann irgendwann, das ist irgendwie, ich finde, das ist die Rente. So, das ist die Rente so. Im Endeffekt kannst du deine Rechte irgendwann verkaufen, kannst deine Rechte, das ist einfach, es gehört dir. So bei Bandübernahme ist es nicht so, bei Bandübernahme gibst du deine Rechte ab. So. Klar kriegst du die irgendwann wieder, aber ich glaube nach 15 Jahren erst, oder?
Ja, je nachdem, wie man sich einigt, ne? Irgendwas zwischen 10 und 25 oder lebenslang. Ich kenne auch Künstler, ja. Also nicht mehr bei uns, aber die lebenslang ihre Rechte abgeben.
Ja. Weißt du, und klar, also was gibt Schöneres als dein eigenes Werk zu besitzen?
Was würdest du denn aufstrebenden Managern und auch vielleicht Manager-Künstler-Gespann raten? Weil du hast ja gerade schon angesprochen, dass da einfach sehr viele Leute sind, die mit zu wenig Ahnung zu viel Geld auch investieren.
Hey, was würde ich denn raten? Also erstmal brauchen, wie gesagt, das ist, bei mir ist dieses Mal dieses Wort Wille, das fällt vielleicht ein bisschen zu oft, aber wenn du keinen Wille hast und wenn du dich wirklich damit befasst, so dann lass die Finger davon. Und zu der heutigen Zeit, 2021, würde ich sowieso vielen raten, Alter, wirklich, wenn ihr seht, also, guck mal, damals wurde mir ja sogar geraten, ey Bro, was machst du da, das ist voll der Scheiß und so, was macht ihr da, das ist doch voll der Kinderkram, mit Rap verdient man doch kein Geld und so. So, Gott sei Dank habe ich auf diese Menschen nicht gehört und habe einfach mein Ding durchgezogen. Deshalb wäre das jetzt falsch, wenn ich sage zu den Leuten so, hört auf und macht das nicht, weil ich werde damit kein Geld verdienen, weil, so, guck mal, wie viele Rapper verdienen gerade damit Geld, so jetzt, die gerade neu anfangen. Das ist nicht mal 1%, glaube ich, oder 2%, wenn überhaupt. Aber ey, sollen die machen. Einfach machen. Aber es ist übertrieben schwer. Es ist wirklich nicht einfach. Die sollen nicht denken, irgendwie, jetzt ich hole einen Rapper und vor allem habe ich ja so mittlerweile so jedes zweite Telefonat, was so auf meinem Handy, so irgendwie mein Handy klingelt. Bro, wann hast du Zeit? Ich brauche ein paar Tipps. Ich habe jetzt einen Rapper. So, das ist wirklich so, als ob es irgendwie so ein Gegenstand wäre. So, ich habe jetzt einen Rapper. So, ja, du bist der 100., der jetzt einen Rapper hat. So, es ist nicht wie damals, wo wir angefangen haben. Wir waren nur 3 Leute in Berlin, so, die Mucke angefangen haben. So. Und es ist übelst schwer, weil das noch nie so viele Künstler und so viele. Ey, wie viele Releases hast du bei Chapter One? Glaube ich, jeden Freitag. Weißt du das ungefähr?
Ey, irgendwas zwischen 7 bis 12, irgendwo dazwischen.
Jeden
Freitag. Jeden Freitag. Und das ist quasi nur eine Abteilung von Universal.
Ja, guck mal, das ist nur eine Abteilung. Da gibt's noch Urban, da gibt's noch Vertigo, da gibt's noch Polydor.
Ja, ja.
Das ist jetzt nur Universal, ne? Da gibt's ja noch Tausende noch. Das war jetzt nur so Rap bezogen. Polydor ist ja nicht mal Rap, das ist ja, glaube ich, Pop oder so.
Ja, genau. Ja? Es gibt, ich habe letztens gelesen, 60.000 Uploads bei Spotify jeden Tag.
Ja.
Jeden Tag. 60.000 Uploads.
Ja, krass. Ich kann mit dir wetten, um was du willst. Das hatten wir 2016 nicht. Oder 2017, oder?
Nee.
So. Deshalb, es ist übelst schwer. Der Markt ist voll. So, die Fans sind überschüttet mit Musik. Und das ist gefühlt so wie mit Döner mittlerweile. So, du kriegst auch an jeder Ecke einen Döner. So, gibt es den Dönerladen, so, der, wo du sagst, so, der zerstört alles so. So, weißt du? Der jetzt irgendwie neu kommt so. Klar gibt es irgendwie in Berlin so 3-4 Adressen, wo ich sage, so, ey, die haben so diesen Spieß so, aber das sind doch auch die Läden, so, die seit Jahren am Hustlen sind.
Wie lange warst du am Hustlen, bevor es lief im Management?
Ey, Bro, ich habe wirklich alles gearbeitet, so, was es an Arbeit gibt, so. Ich habe wirklich gehustelt im Leben, so. Mir wurde auf jeden Fall nichts geschenkt. Und meinst du das mit dem Management oder meinst du das allgemein im Leben?
Allgemein, so, wie alt warst du zum Beispiel, als du gedacht hast, okay, das funktioniert mit dem Management? Also auch finanziell, davon kann ich leben.
24.
Okay.
Ich glaube, bei euch ging es auch doch schnell, ne? Das war aber.
Aber das meine ich ja mit, es ging schnell, weil ich würde dann auch so ich würde dann nur nicht sagen, ey, wir hatten nicht nur Wille und Erfolg und, sondern da war auch ein bisschen Glück dabei. Wir kamen zu einer richtigen Zeit. So, ich sagte, wenn wir heute gekommen wären, wären wir nicht an dem. Deshalb sage ich dir auch, wie mit Künstlern, wie ich vorhin meinte, ich habe 2 Künstler gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Und ich sagte, wäre ich mit diesen Künstlern 2016 gekommen, wäre die Sache vielleicht doch ein bisschen anders gelaufen.
Aber auch Mut, Sachen anders zu machen, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Kernding. Neben all dem, was du gerade gesagt hast, mit Glück und so, du musst immer Sachen anders machen. Und das hat Drillon mit seinen Künstlern früher schon gemacht. Selbst eine Katja sozusagen macht aus meiner Wahrnehmung von außen betrachtet auch Sachen anders und dann wird's auch erfolgreich, glaube ich, in irgendeiner Form. Ne? Das ist so, sie gibt den Takt vor auf ihrem eigenen Spielfeld und versucht nicht irgendwelchen anderen Sachen hinterher zu rennen. So, und ich glaube, das vergessen auch die Leute. Ne? Die gucken dann alle in irgendwelchen Playlisten und sagen dann, haben das Gefühl, die müssen alle genauso klingen wie die. Nein, müsst ihr nicht, um Gottes Willen. So, bitte nicht, weil davon gibt's doch schon 100 Leute. So, und dann kommt ja noch so ein Nerd dazu, der dann noch die Ami-Sachen kennt, wie ich sozusagen. Ne? Dann kann ich dir nochmal sagen, ey, von den Sachen, was ihr da 100 Mal auf Deutsch versucht, gibt's nochmal 50 Mal mehr in Frankreich und ja. 200.000 Mal mehr in Amerika. So, und das ist so, ey, seid bitte eigen auch dann. Ne? Und das waren immer alle Künstler. So, egal ob es Mert ist, Katja, Kapi, Khalil.
Wie bist du mit der Kritik umgegangen? Also die Leute, die gesagt haben, ey, lass den Scheiß, hatte ich das mitgenommen oder konntest du einfach ausblenden und sagen, das ist das?
Nee, weil es war für mich so ein Kampf, ey, euch zeige ich das so. Ey, und mittlerweile sind diejenigen, die damals gesagt haben, hör auf damit so, die rufen mich heute an und sagen so, ey, ich habe einen Künstler. Deshalb, also, übelster Schwachsinn. Deshalb, für mich einfach nur die Bestätigung, ich habe alles richtig gemacht. Ich schwöre dir, die rufen mich heute an und sagen mir, ey, ist geil, so, ey, Bro, ich hab einen Künstler. Ich sag, Bruder, du hast damals darüber gelacht. Du hast damals zu mir gesagt, wörtlich, hör auf damit. Ja, woher soll ich wissen, dass man so viel Geld verdient? Ich sag, Digga, jetzt Maul, Alter, ja.
Aber da ja auch nochmal eine Sache, die ihr gerade schon so ein bisschen angesprochen habt, mit diesem Geld verdienen, das wolltet ihr auch ein bisschen relativieren, dass nach außen hin, gerade wenn man sich den Umsatz ausrechnet, okay, eine Box kostet 49,99 und wenn man davon 1.000 verkauft, dann sind es 50.000, aber ist nicht so.
Ey, sorry Patrick, weil ich habe das Ding so ein bisschen übernommen so und rede die ganze Zeit. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, was mich auch auf der Straße so immer mitbegleitet. So irgendwie, so, da kommen so Leute, so die wirklich gar keinen Plan davon haben und sagen so zu mir, zum Beispiel damals beim Kapi-Thema war das zum Beispiel auch so, da kam ein Freund zu mir, mit dem habe ich heute auch nichts mehr zu tun, meinte so zu mir, ey, ich habe gesehen, ihr habt gepostet, ihr habt 16.000 Boxen bei Ben Leb verkauft. Ich meinte, ja, haben wir und ja, so. Er meinte, krass, mal 50 Euro, ihr habt 800.000 Euro gemacht. Und dann denke ich mir so, krass, Alter, ja, 800.000 mit 16.000 Boxen, das wäre geil, so, weißt du, das ist aber eigentlich null so das Ding gewesen, so. Bro, weil du einfach bei der Box, die kostet 50 Euro, so, da hast du Mehrwertsteuer drin, da hast du den Vertrieb drin, da hast du die Herstellung drin, da hast du die GEMA drin, da hast du die Rabatte an die Stores drin. Habe ich irgendwas vergessen?
Nein.
Nee, okay. Und wenn du das runterrechnest, so sei froh, wenn du einen Euro bei einer Box Plus machst oder 2 Euro. Zum Beispiel bei dem Katja-Thema zum Beispiel, da haben wir auch beim ersten Album 10.000 Boxen verkauft und auch die Box 50 Euro gekostet, haben 10.000 Stück verkauft, auch 500.000 Euro Umsatz. Klar, geiler Umsatz, hört sich gut an. Aber wir haben auf die Box 1,50 Euro drauf bezahlt pro Box. Also wir haben 15.000 Euro noch drauf bezahlt.
Haben wir Verlust gemacht.
Wir haben Verlust gemacht, aber bewusst, weil wir den Fans was zurückgeben wollten. Wir haben gesagt, ey, wir packen die Box voll. Es ist das erste Album. Die Leute sollen davon was haben. So. Und wir haben 1,50 drauf gezahlt pro Box und hatten am Ende 15.000 Miese. Haben wir dann mit Streaming wieder ausgeglichen, was völlig okay ist. Und aber so haben wir 10.000 Boxen verkauft. Die Fans waren zufrieden und das ist das Wichtige. Und sie wollte ihren Fans unbedingt was zurückgeben und haben wir dann so gemacht.
Also relativ simpel kann man es ja sagen. Wenn du 50 Euro hast, das im Endverbraucherpreis sozusagen, ne, dann hast du einen sogenannten Händlerabgabepreis. Der liegt wahrscheinlich, weiß nicht, je nach Deal und so weiter und so fort. Lass den bei 29 oder 28 Euro.
Bei 50 Euro? Nein, bist bei 37, Bro.
Ja, ist ja auch egal. Aber
29 bist du bei 40.
Irgendwie so. Ja. So. Aber das ist ja auch erstmal nur so eine Beispielrechnung sozusagen. Ja. So, ne? Und dann gehen noch Rabatte runter, ne, an Amazon und Mediamarkt und wie sie nicht alle heißen. So, und dann Herstellungskosten, Vertrieb, GEMA, all das, was Trillon schon gesagt hat. Und dann geht das relativ schnell, das kannst du dir ja so runterrechnen. Mhm. So, und das ist leider nicht, also den größten Kuchen oder das größte Stück vom Kuchen kriegen tatsächlich eigentlich die Händler davon.
Na klar.
So, ja.
Na guck mal, die Box kostet 50 Euro, du gibst denen die Box für 37 ab. Die haben diese 13 Euro Marge und damit müssen die arbeiten. Hört sich vielleicht viel an, aber es ist auch am Ende nicht viel, weil am Ende haben die auch ihre Kosten. Die haben auch am Ende ihr großes Lager, was keine Ahnung, wie viel die Miete da ist. So, und wir müssen mit diesen 37 Euro arbeiten. Da haben wir halt, wie gesagt, wie ich vorhin genannt habe, erstmal die Rabatte, dann kommt die Vertriebsfee. Je nachdem, geht von, keine Ahnung, wenn du richtig gut handeln kannst, geht es bei 13-14% los und geht hoch bis 25%. So, oder?
Ja, ja.
So, die musst du abziehen, Herstellungskosten, GEMA, und dann bist du schnell, merkst du schnell, was dir übrig bleibt.
Mhm.
Also wenn du heutzutage bei einer Box 5 Euro Gewinn machst, dann bist du echt gut.
Meint ihr denn, dass Boxen immer noch so ein Ding sein werden oder bleiben im Rap?
Also ist enorm runtergefallen, also sehr gesunken. Ich kenne wirklich sehr, sehr wenig Künstler, die noch Boxen verkaufen. So, und ich finde, die Künstler, die noch Boxen verkaufen, das müssen eher so Charakter sein, so die wirklich, wo die Leute sagen, so ey, scheiß auf die Mucke, sondern ich liebe diese Person so, ich liebe diesen Menschen einfach und deshalb kaufe ich die Box von diesen Menschen. Und diese Menschen werden noch ihre Box verkaufen, aber das ist schon enorm krass gesunken. Also und ey, was willst du da auch noch reintun? Das gab's doch schon irgendwie alles. So, weißt du? Ist halt immer schwieriger, ne?
Bundles ist das neue Ding, so, ne?
Bundles habe ich so ein bisschen so mit Patrick zusammen so ein bisschen in die Wege geleitet, so in der Musikindustrie. Eigentlich war es UFO, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja.
Eigentlich war es UFO.
Aber wir mal Bundle.
Ey, Bundle ist so ein Ding, was wir gerade so ein bisschen so in die Szene reingerufen haben. So, das macht jetzt, glaube ich, probieren viele zu machen. Kann aber auch nicht jeder machen, weil die Fans kaufen am Ende nur von dem Künstler, wo sie. Guck mal, viele Künstler in der Szene haben entweder Hörer oder Fans. Und in Deutschland kannst du, glaube ich, 10 Künstler, glaube ich, auswählen, wo du sagst, so echt, okay, die haben Fans und der Rest besteht einfach komplett aus Hörern. So, und bei diesem Single-Bundle, was wir gerade machen, das ist eigentlich nichts weiter als eine Box, aber halt so eine Single. So, da kommt ein Song zum Beispiel Freitag raus und da machst du dann zum Beispiel CD rein, Shirt rein, Autogrammkarte rein und das bietest du dann an, das zählt dann in die Single-Charts mit rein. Sind 4 Euro pro Single-Bundle, was da reinzählen und ja, da gibt's Künstler, die machen 5.000 Stück weg, 5x4 sind 20.000 Euro Umsatz. Es geht dann da geht's nicht um Gewinn, sondern geht's einfach wieder nur um die Charts.
Die eben umsatzbasiert sind.
Dann hast du noch Streaming, genau. Noch Downloads und dann kannst du mal schnell auf eine 1 starten, ne? Weil du gehst nicht nur mit Streaming rein.
Voll. Ja.
Ja, da gibt's aber auch Künstler, die fucken sich darüber ab. Aber ey, warum fuckst du dich darüber ab? Das ist doch nichts weiter als eine Box. So beim Album machst du auch eine Box. Warum soll man bei Single nicht machen? Aber am Ende sind's doch immer die sich abfucken darüber, die das nicht verkaufen. Weil wenn die es könnten, würden die es alle machen.
Wo seht ihr denn allgemein die Zukunft des Hip-Hop-Business? Also gerade auch gerne sowas wie Bundles. So sehr nerdig ist ja auch so Zeug wie NFTs. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit beschäftigt. So was können quasi Künstler eine noch produzieren, was besonders ist, was irgendwie unique ist und was Leute haben wollen?
Ey, ich sag mal anders, was ich mir wünschen würde. Mhm. Ich wünsche mir eigentlich, dass deutlich mehr um Mucke geht und auch um weniger Fast-Food-Mucke. So, weißt du, weil du kannst ja wirklich, heute kommt ein Song raus, nächste Woche ist das scheißegal. So, und das ist eigentlich schade. So, und ich glaube, darin liegt auch ein bisschen mehr wieder die Zukunft in wirklicher Mucke und Charakter, weil der Markt ist so sehr übersättigt. Wie viele Leute sollen dann da jetzt noch kommen? Wie groß soll irgendeine Playlist denn noch werden? Das ist ja, das kann nicht, also noch größer werden, insofern vom Umfang her so. Ne? Das ist, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne bei dem Konsumenten ist langsam erreicht. So, das ist jetzt eine Grenze erreicht. So. Deswegen hoffe ich, dass mehr um Musik geht. Und ob das durch NFTs oder Bundles oder Boxen oder, keine Ahnung, ein Stück vom Mond irgendwie begleitet wird, ist, glaube ich, nur sekundär. Meine Meinung.
Ja. Ja. Ja, safe, definitiv, auf jeden Fall. Aber ich denke, das Geile ist halt an diesen digitalen Möglichkeiten, die wir haben mit Spotify und etc. und Amazon Music und so, das Geile ist, du kannst halt wirklich jeden Freitag irgendwie hast du die Chance, dich zu beweisen und irgendwie den neuen geilen Song zu machen. Einzig Negative ist, so jeder probiert es irgendwie auch jeden Freitag. Ich finde, man sollte irgendwie so eine Regel reinbringen, so einmal im Monat darfst du nur releasen, so.
Echt?
Ja, das wäre so eine richtig geile Idee, so. Du darfst wirklich nur einmal im Monat releasen. Aber dann nimmst du irgendwie so jemanden so die Freiheit weg, weißt du, das ist auch scheiße. Hm. Aber, keine Ahnung, irgendwie muss irgendwie eine Regel geben, so, wo du sagst, so, ey, so, du hast jetzt zu viel released, so, und, so, wir haben, oder die digitalen, hier Stores müssen einfach mal irgendwie vielleicht sagen, so, die Kapazität ist voll, wir releasen nur 100 Songs oder so, weißt du? Von jetzt Deutschrap, so. So eine Regel wäre vielleicht mal geil. Dass man auch wirklich aussuchen kann, aber werden die niemals machen, weil die verdienen ja daran. Jedes Release ist ja Geld für die. Selbst nur wenn es 10.000 Streams ist. So, am Ende sind's, weißt du? Hey, wir müssen uns damit abgeben, so. Ich glaube, das wird immer weniger, so. Es wird immer weniger. Aber ansonsten, ey, wenn geile Sachen sind, sollen die Leute machen. So, ich freue mich immer wieder über geile neue Talente und, geile Sachen. Aber ich bin's einfach leid, dieses jedes Mal hinter, so dieses, so auf Krampf, so, weißt du, so die ganze Zeit, so, Bro, wenn es keinen Sinn hat, dann hör doch mal auf, Alter, was machst du da so? So.
Also du würdest nicht empfehlen, wie viele das machen, kontinuierlich releasen, damit man immer wieder Aufmerksamkeit generiert?
Naja, also ich meine, im Endeffekt schaden sich ja selber, so, es geht doch auf die Tasche. So ein Video kostet ja auch ein bisschen Geld, ne? Und so ein Song produzieren ist auch nicht mehr gerade das Günstigste.
Geht's nicht um die Qualität? Geht's nicht um die Quantität? Also weißt du, so, ich habe das Gefühl, ist nur noch Kontinuität und Quantität, schreiben die Leute sich oben hin, aber achten gar nicht mehr darauf, wie gut das alles ist. So, weißt du? Und
guck mal, wie viele gute Sachen auch einfach so untertauchen.
Voll.
Wegen sowas, weil halt so viele Releases. Guck mal, es gibt so viele Künstler, die zum Beispiel auch, ich ziehe mir fast immer alles rein. Aber dann gibt's auch zum Beispiel mal am Freitag, wo ich die Zeit wirklich nicht habe und dann ziehe ich mir das nicht rein. Und dann gibt's einen Künstler zum Beispiel, dann weiß ich, der hat immer so Scheiße gebracht so. Und weil es so viel ist, kann man sich auch nicht immer alles direkt reinziehen. Dann kommt aber ein Kollege von mir und sagt mir, ey, hast du seinen Song gehört, der hat richtig zerstört so. So, weißt du, dann ziehe ich mir den rein. Und dann siehst du wieder so, okay, der kann doch Qualität liefern. Und soll jeder machen einfach. So, im Endeffekt, wer sind wir, dass wir sagen, so, ey, wir sollen weniger Release haben. Im Endeffekt soll jeder machen, so wie er denkt. Und es ist aber halt einzige Scheiße ist daran einfach, dass wirklich, wenn jemand mal erfolgreich ist, dann hält das nicht lange. Und Songs haben irgendwie auch keine Luft mehr. So die Songs, so die sind 2, 3 Wochen, 4 Wochen am Start und dann redet doch keiner mehr darüber. Und das finde ich halt überschade und ja.
Wie kannst du dich dann motivieren, wenn du weißt, du steckst jetzt sehr viel Arbeit in ein Projekt?
Ey, das kostet übelst Kraft und man ist auch voll enttäuscht danach. Guck mal, ich bin zum Beispiel mit Katja und Elif sind wir auf 1 gegangen im Januar. Am 8.1. kam die Single, eine Woche später sind wir auf 1 gegangen. Bro, wer redet heute noch darüber so? So, der Song macht jetzt 100.000 Streams am Tag, so, ist geil, so, ist gut. Aber darüber redet doch keiner mehr heutzutage. Weißt du, das ist schade. Ich sag, 2016 wäre es anders gewesen. Oder 2017. So, guck mal, wir sind jetzt im März, gerade mal Anfang März. So, darüber redet keiner mehr, das sind keine 2 Monate. Weil danach kam noch das, das und das und das. Weil es halt so überfüllt ist, ne? Aber ist halt so, kann man nicht ändern. So, jeder will machen, Digga. Jeder will Geld verdienen. Deshalb soll jeder machen. Ist okay.
Aber was sind dann deine Ziele für jetzt? Weil du hast ja gefühlt schon alles erreicht.
Habe ich echt alles erreicht? Weiß ich gar nicht. Ja, doch, ich habe eigentlich schon. Ja, ey, ach, keine Ahnung. Einfach weitermachen. Das macht ja irgendwie Spaß. Also, es geht nicht mehr auch um Ziele. Also, irgendwo muss man auch Spaß daran haben. So. Vor allem bin ich auch so ein Typ, wenn ich an einer Sache keinen Spaß habe, dann lass ich direkt los. Ey, ich habe damals, als ich, keine Ahnung, 20 Jahre alt war, habe ich eine Ausbildung angefangen. Ich habe die am dritten Tag abgebrochen. So, weißt du? Hat mir keinen Spaß gemacht. Lass mal, gar keinen Bock. Muss schon Spaß machen. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann was soll ich mich jetzt 3 Jahre da quälen, Alter, oder 3,5 Jahre da quälen und mir in meinen Kopf denken so, egal doch, komm, ich mach das zu Ende. Nein, Digga, so, ich will Spaß haben. So. Im Endeffekt lebe ich nur einmal und es muss schon Spaß machen, muss schon wohlfühlen. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, mach zu, es gibt noch andere Sachen.
Und du hast jetzt das Ding für dich gefunden oder meinst du,
ja,
du glaubst, du wirst irgendwann was anderes
als nein, nein, das ist mein Leben. Ich liebe das. Das ist mein Leben. Das macht mir Spaß, egal ob ich Geld verdiene oder nicht Geld verdiene damit. Ja, ich habe Künstler, so, da gehe ich mit denen zum Dreh zum Beispiel. Meine Künstler wollen irgendwie immer, dass ich beim Dreh dabei bin. So. Das wollen die einfach immer. So, da geht es um, keine Ahnung, Alter, 100.000 Streams. Es geht nicht mal um Geld. Aber dann gibt es auch Künstler, da geht es irgendwie um ein paar Millionen Streams. Scheißegal. Es soll Spaß machen. Und es macht's. Das tut's.
Ey, ich kann dazu nur ergänzen, Sido hat mal irgendwann in einem Interview gesagt, er lebt oder arbeitet danach, entweder es macht Spaß oder es bringt Geld, im besten Fall beides. Und ja, das war für mich, ehrlich gesagt, prägend, diese Aussage, weil der hat einfach damit recht. So, also, ne, wenn man mit etwas gutes Geld verdient, dann kann es vielleicht auch mal weniger Spaß machen. Also für mich so, ne? Aber im besten Fall macht es auch immer Laune und ja, kann ich nur unterschreiben, ne?
Eigentlich schon schöne Schlussworte.
Voll.
Aber wenn du noch was loswerden möchtest.
Ach, ich habe noch so viel zu sagen, Digga.
Was wäre
noch? Ey, aber dann sitzen wir hier noch 6 Stunden, Digga, wirklich
scheiße. Nö, komm.
Ja, dann laden wir doch lieber Drillon noch ein zweites Mal irgendwann ein.
Ach, alles gut.
Naja, nee. Ich merke schon, das wird schwieriger. Sag gerne noch ein Thema, was dich beschäftigt.
Mich beschäftigen einige Sachen, aber alles gut, wirklich. Das schaffen wir wirklich nicht innerhalb von den nächsten 2 Stunden.
Wir machen einen zweiten Termin aus.
Machen wir einen zweiten
Termin. Okay, dann haben wir dich.
Nee, was mich... Halt die Denkweise der Straße ist so eine Sache, die mich halt wirklich abfuckt, so, wo ich sage so, ey, ihr denkt wirklich mit manchen Sachen falsch, so, das ist so eine Sache, die mich sehr befasst, so.
Und was genau meinst du damit?
So wie die alle denken, so, dass man irgendwie damit, keine Ahnung, direkt gleich Multimillionär wird damit, so, das ist halt so eine Sache, so, wo man denkt so, Digga, lern erstmal, Alter, bevor du redest, so, weißt du? Oder auch mit Live, so, ich hab's vorhin mit der Box erklärt, auch so mit Live zum Beispiel, da kommen so Leute und erzählen dann so von Live, so, auch wieder ein Kumpel. Ich schwöre dir, das sind bei mir immer so irgendwie Leute, die ich so irgendwie im Umfeld kenne. So, ich kenne wirklich in Berlin so gefühlt jeden so. Weißt du, Berlin ist einfach so ein kleines Dorf. Und vor allem in den Ecken, in denen ich mich begebe, so Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, da kennst du einfach jeden. Und dann kommen so einfach so, da lernst du gute Menschen kennen, aber kommen so über Vollidioten, so, die haben einfach gar keine Ahnung. Auch gleich wie mit der Box kam auch einer, so sagst du mir, ey, ihr habt doch damals so und so viele Tickets verkauft, mal 40 Euro bei Eventim. Dicker, nein, Alter, ist nicht so. Eventim will dein Geld haben, es gibt einen örtlichen Veranstalter, der hat die Miete vom Laden zu bezahlen, wir haben Nightliner zu bezahlen, wir haben Techniker, Tontechniker, Bühnenbild, weißt du, sind so alles Kosten. Und am Ende geht dein Ticketpreis nicht auch von 40 runter, geht er runter auf, keine Ahnung, Alter, sei froh, wenn du einen Zehner verdienst, Alter, pro Mann, pro Besucher, weißt du?
Hm.
Das,
oder überhaupt, ne?
Wenn du ja, klar, bist. Ey, überhaupt. Dicker, auch bei hier, wieder gleiches Prinzip, bei Katja, kann ich wieder sagen, so, wir haben eine Tour gespielt, so, klar, hat Corona da richtig reingekackt, aber wir haben 50.000 Euro draufgezahlt. Kannst du, glaube ich, auch bezeugen, ne? Du weißt ja.
Naja.
Wir haben 5.000 Euro drauf bezahlt bei der Tour. Ganz einfacher Dings, ganz einfache Erklärung, warum? Weil wir eine geile Show haben wollten. Wir wollten, dass die Leute kommen und sagen so am Ende so, ey, geile Show, ich komme wieder. Und das wollten wir schaffen. Und dann nicht nur, ich komme wieder, sondern dass sie nach Hause gehen und 5 Freunde anrufen und sagen so, ey, krasse Show, ich will, nächstes Mal müsst ihr mitkommen.
Aber deswegen wird sich das durchsetzen. Also auch und hat sich ja schon durchgesetzt, aber noch größer werden, weil da geht's um die Qualität. In der Welt, ne, die da erzeugt werden soll, so diese Unterhaltung sozusagen, die du dem Fan auch geben möchtest, so da möchte Katja und Trillon und das ganze Team drumherum um die beiden sozusagen, die wollen halt einfach Qualität liefern und da geht's nicht einfach darum, jede Woche irgendwas rauszuscheißen, so, sondern dass das geil ist, so, ne, und dann zahlst du auch mal, nicht immer, kontinuierlich. Geht ja auch nicht, ne? Aber dann gibt's auch mal Szenarien, wo du einfach was draufzahlst.
Logisch. Ey, und mit draufzahlen, du kannst da gibt's keine Grenzen nach oben. Digga, du kannst, was du alles machen kannst. So, wir haben jetzt ein Standardprogramm eigentlich sogar im Groben gehabt. Also nicht unbedingt Standard, wir waren ein bisschen über dem Standard. So wie mit Konfetti bei der bei dem Hauptsong, so bei dem Hit. Oder wie mit, keine Ahnung, Rauch oder Feuer, weißt du, so Sachen, so. Ist aber geil, so entstehen geile Bilder, entstehen die Fans, den Fans gefällt es. So, was wäre das für eine Show, wenn sie auf die Bühne geht, da hinten ist nur so ein Backdrop und das war's. Und da passiert einfach links und rechts ganz runter. So, wir hatten eine Treppe, wie sie so mit ihren Tänzerinnen der Tänzerin auf der Bühne gab. Das kostet alles 3 verschiedene, 4 verschiedene Outfits. Das ist alles Geld. Alles Geld. Und das sehen die Leute alles nicht.
Ist es eigentlich, was mir gerade als Fan so eine Frage, die mir kam, so Feature-Gäste, die bei Live dabei sind, machen sie das für Umme oder kriegen die dann auch immer eine Gage oder werden die sogar eingeflogen?
Nee, also oftmals ist es in der Hip-Hop-Szene so, im Pop ist es zum Beispiel gar nicht so, also im Rap-Bereich ist es so, jetzt abgesehen, ob jemand jetzt auf die Bühne mit raufkommt oder ob ein Song raufkommt, also im Rap gibt es gar nicht im Pop ist es voll üblich irgendwie, dass du irgendwie Punkte bekommst, Prozente bekommst an einem Werk, aber bei Rap ist es so, Feature gegen Feature, so, da ziehst du entweder, was heißt, du ziehst den Kürzeren, im Endeffekt, du hast bei deiner Platte einen Song, so, ich komme bei dir drauf und du kommst bei mir drauf. Ey, irgendwie gut, so, da hast du so gar nicht diesen Papierkram dahinter, so, aber irgendwie auch, keine Ahnung, scheiße, weil, zum Beispiel, ich kann nur ein Beispiel mal so erwähnen, so, was wir hatten damit, wir hatten zum Beispiel den Song Neymar mit UFO, der liegt, glaube ich, jetzt bei 120 Millionen Streams, so, da wurde echt damit Kohle umgesetzt. Und UFO hatte dann so einen Song, den er für sein Album wollte. Der hieß Power. Der liegt, glaube ich, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, vielleicht bei 10, 15 Millionen Streams. Weißt du, also, da musst du auch ein bisschen das gute Händchen dafür haben, so welchen Song du mit dem dann machst, so, weißt du, mit dem Feature-Gast. Aber in der Hip-Hop-Szene oder im Rap-Bereich ist es so, dass du einfach eine Hand wäscht die andere. Du kommst bei mir rauf, ich komme bei dir rauf. Du kommst auf meine Bühne, ich komme auf deine Bühne. Ist mehr so auf Bro-Basis.
Gefällt dir besser wahrscheinlich, oder?
Ja, ey, das ist am Ende Straße so, im Endeffekt, oder? Hip-Hop so?
Voll, es gibt ein paar Sachen auch schon, wo dann einfach, wenn das Feature nicht zurückkommt, wo es so einmalige Co-Ops sind sozusagen, da wird dann auch einfach der Song 50-50 geteilt. So, ne? Ja. Das passiert dann auch jetzt schon so. Ey, ich persönlich bin da ein totaler Freund von diesem amerikanischen Prinzip. So, du zahlst halt einfach dafür, fertig, aus, und dann ist das auch fein. So, weil dann weißt du immer, woran du bist. So, weißt du, ich habe schon auch oft das Gefühl, dass du bei uns vielen so nachrennen musst und so weiter und so fort. Und glaube, manchmal noch mehr Business-Aspekt drin zu haben, kann dem Ganzen nur gut tun.
Echt?
So.
Okay.
Ja, das ist so, denke ich persönlich, aber das ist auch vielleicht so eine Macke von mir. So, also ich fänd das eigentlich total gut, wenn Features untereinander sich bezahlen, und dann ist das auch fein. Also ich habe, als ich die Gucci Mane-Biografie gelesen habe, war ich total erschrocken, dass der dann, also man denkt ja so, okay, der ist ein gestandener Künstler sozusagen. Aber ja, nee, der zahlt dann trotzdem die $30,000 an, was weiß ich wen, so, weißt du, an Ludacris oder Lil Wayne. So, und andersrum, wenn Jay-Z den dann drauf haben will, zahlt der auch dafür, so. Und dann ist das halt, weißt du, dann wissen immer alle, woran sie sind und sind geklärte Verhältnisse und du machst das nicht so auf Bro-Basis, dann geht so ein Song durch die Decke, 100 Millionen Streams und dann hast du einen komischen Vibe.
Mhm. Aber Bro, das würdest du hier in Deutschland niemals hinkriegen. Dicker, hier sind Komplexe, Alter, die Leute haben Komplexe des Grauens.
Ja, wirklich. Ey, kann sein. Aber ich kann hier nur sagen, ne, ich würde das gut finden.
Dass du hier in Deutschland mal einen Künstler findest, dass der dir sagt, ey, ich will 30.000 Euro dafür haben und zeig mir einen, der das dann auch bezahlt, wirst du wirklich nicht finden. Also wenn du wirklich von Künstlern redest, die auf einem Level sind, und wirst du nicht finden. Niemals. Nicht im Rap-Bereich. Ja. Als ob jetzt, keine Ahnung, Alter, jetzt Rapper XY zu dem geht und sagt, ey, ich will für den Part 50.000 Euro haben und so.
Ja.
Würde ihm den Vogel seinen Mittelfinger
sagen. Ja, voll, wahrscheinlich.
Da hast du 50.000 Euro niemals.
Was andere gesagt. Mentalität.
Ja, also das sind aber dann, glaube ich, so eher so diese, in Anführungszeichen, Straßenregeln so in dem Rap-Bereich dann so reingekommen. So, ey, eine Hand wäscht die andere. Zum Beispiel auch, ey, wenn du für Freunde mal einen Gefallen tust, sagst du jetzt auch nicht direkt, ey, Bro, das kostet dich jetzt aber irgendwie 2.000 Euro. Sondern nächstes Mal, wenn du was von ihm brauchst, kommt er dann auch und hilft dir dann bei etwas. So, egal bei was.
Letzte Frage, weil wir haben schon ein bisschen überzogen, bei was Features angeht. Wie seht ihr das denn mit internationalen Features? Also gerade aus dem Aspekt zu sagen, hey, ich kombiniere jetzt einen spanischsprachigen Superstar und möchte damit irgendwie mehr erzielen. Findet ihr das cool oder sagt ihr, darunter leidet häufig der Song?
Ich finde persönlich, ist es mehr so ein Eigending, so wenn der Künstler das unbedingt machen möchte, so, dann erfüllt er sich damit so einen Lebenstraum. Aber bringen tut's, finde ich, enorm wenig. So, das hat sich auch unter Beweis gestellt, ey, wie viele Deutschrapper haben irgendwie mit Amis einen Song so. So, und die haben, klar gibt's dann den einen oder anderen, der hat dann doch schon seine Streams gemacht, aber wir sind da definitiv in der Waage, wo wir sagen so, da gibt's mehr Songs, die nicht funktioniert haben, als die funktioniert haben. Also mir fallen jetzt, wenn du mich jetzt auf Anhieb fragst, fallen mir 2 oder 3 Songs ein, die funktioniert haben. So, da ist für mich dieses Gringo 6ix9ine-Thema, Farid 6ix9ine-Thema, so, ich glaube, das hat funktioniert. Und etwas
für... Ja, UFO Future wahrscheinlich, Future noch, ne?
Hat das funktioniert?
Würde ich jetzt
machen. Ich finde, Bro, für mich ist funktioniert 40 Millionen, 50 Millionen, das für mich funktioniert.
Das ist eine Frage immer der grundsätzlichen
Erwartung. Weil die machen das in Amerika, weißt du? Die machen das in Amerika.
Ja.
Und wenn die dann, wenn du die dann nach Deutschland holst und die das nicht abrufen, diese Streams, dann ist es für mich nicht funktioniert. Ein Song, wenn du einen Ami machst, der irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen monatliche Hörer hat und mit dem machst du dann in Deutschland noch einmal 5 Millionen Streams, das ist für mich ein Flop. Auch 10 Millionen ist für mich ein Flop. So, weil du holst da jemanden, Digga, das ist ein Weltstar, du holst einen Weltstar ran und du willst dann mit ihm auch den Umsatz generieren, weil der hat dich auch Umsatz gekostet. Er macht das nicht umsonst, weißt du? Hm. Deshalb,
keine Bro-Basis bei Future.
Nein, Digga, die Amis kennen keine Bro-Basis. Das sag ich ja, das ist nur in Deutschland so. Hier ist Bro-Basis. Und ja, so sehe ich das.
Ey, also ich finde eine Zeit lang, noch eine andere Komponente, eine Zeit lang war es ja fast schon eher peinlich, ne? Das ist irgendwann in den letzten Jahren cool geworden, das international irgendwie zu machen, so, also dass es dann auch cool klingt. So, ich fand, das war eine ganze Zeit lang, war das eher unangenehm, wenn du Ami-Rapper und deutsche Rapper zusammen auf einen Song gehört hast, so. Das war dann eher mal so ein Mühfremdschämen, für mich zumindest. Aber, mittlerweile ist das, glaube ich, schon zumindest erstmal auf musikalischer Basis cool. So, businessmäßig ist das, glaube ich, wirklich eine Frage der Erwartung. So, ne. Und eigentlich ist es oft so, und da hat Drillon total recht, das ist oft für viele Künstler eher so ein Traum. Und dann ist das auch cool. So, weißt du, dass sie Bock haben, mit Künstler XY irgendwas zu machen. So. Weißt du, das ist so, das machst du nicht aus einem Business-Move heraus. So, nicht wirklich. So. Aber das finde ich auch eigentlich schön. Weißt du, wenn du den Wunsch hast, mit Rick Ross, Nas, wem auch immer einen Song zu machen, ey, dann mach das doch bitte. Ist doch cool. So. Also.
Ja. Immer ehrlich sein, Digga. Sehr wichtig.
Das ist doch ein schönes
Schlusswort. Ja, das ist das schönste Schlusswort. Das stimmt.
Ja.
Drillon, Patrick, vielen Dank für diesen ausführlichen Business Talk. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei Talk This Way. Überall abonnieren, wo es Podcasts gibt.
Yes.
Und natürlich auch bei YouTube abonnieren. Wenn ihr vom Dein Update gekommen seid, dann seid ihr auch nochmal herzlich willkommen an dieser Stelle und abonniert, das Glöckchen klicken, kommentieren und vielen Dank fürs Zuschauen und
Zuhören. Danke, dass du da sein durfte.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass du mache ich ja eigentlich auch. Ist mein erstes Mal übrigens, ne? Und
ja. Warum hast du dieses Interview?
Ey, Bro, sag dir ehrlich, ich habe übelst viele Anfragen gehabt, so vor allem auch nach der Kapi-Trennung damals, Spiegel und Stern und was auch immer. Ich habe wirklich übelst Anfragen gehabt, aber alles abgelehnt. Patrick ist mein Bro, so deshalb. Nur deshalb sitze ich hier.
Eine Hand wäscht die andere Bro-Business. Deutschland ist
doch Bro-Business. Ey, er hat mir alles beigebracht, Digga. Was wäre ich für ein Wichser, wenn ich sagen würde, Dicker, ich will hier nicht sitzen.
Das heißt, du musst ihn auch in deinem Podcast dann einladen, wenn du den startest.
Ich bin kein Fan jetzt von eigenen Sachen irgendwie jetzt so zu herstellen, aber ey, man soll niemals nie sagen, weißt doch. Danke. This way, this way.